Ich möchte mit dieser Predigt zurückschauen auf 2015. Wir machen auch nicht so einen normalen, gewöhnlichen Jahresrückblick. Das gibt es schon zu genügend im Fernsehen und so weiter. Wir haben auch zu viel Arbeit, da jetzt das ganze Jahr nochmal zu reflektieren. Ihr wisst selbst, dass einiges los gewesen ist. Ich denke auch so politisch und so weiter. Wir haben gestern mal so einen Jahresrückblick uns angeschaut, Sarah und ich, und haben so gesagt, Mensch, das war echt ein Jahr, wo vieles gelaufen ist. Viele Dinge, die schon total in die Vergessenheit sind, aber auch Dinge, die aufgebrochen sind, die uns umgetrieben haben, auch gerade als Nation. Wir werden nächste Woche uns anschauen in der Predigt, da geht es um die Vision für das neue kommende Jahr. Und ich glaube tatsächlich, dass Gott einiges vorhat. Ich finde, es ist eine total spannende Zeit, in der wir leben. Es gibt sicherlich, würde fast behaupten, keine spannendere als die, in der wir gerade leben, auch gerade in diesen Jahren. Also vor 30 Jahren, als ich noch jung war, ja, das war irgendwie langweilig. Aber jetzt ist es richtig spannend. Und das ist toll. Wir wollen jetzt aber nicht zurückschauen auf diese ganzen Sachen, was so also politisch passiert ist, auch noch nicht mehr auf das, was hier in der Gemeinde zurück passiert ist an Aktionen und so weiter, sondern ich möchte so zurückschauen, dass wir einfach einen Dank an euch weitergeben. Einen Dank zum einen an Jesus, aber auch an euch als Gemeinde. Und dazu möchte ich mit euch eine Gemeinde anschauen, die steht in der Offenbarung. Da gibt es ja die sogenannten 7-Cent-Schreiben-Gemeinden. Die hatten wir uns damals bei der Offenbarung auch angeguckt. Und wir gucken uns heute Abend natürlich die beste an. Ja, welche ist das? Laodicea? Nein, Philadelphia, ganz genau. Diese Gemeinde Philadelphia, die war in der heutigen Türkei. Es gibt ja verschiedene Philadelphia, auch in Amerika gibt es ein Philadelphia, in Südamerika gibt es Philadelphia. Und wisst ihr auch, dass Amman mal früher Philadelphia hieß, ja, unsere Partnergemeinde. Dieses Philadelphia ist in der heutigen Türkei. Man sieht da heute auch noch so ein paar Ruinen stehen. Also ich meine jetzt nicht da hinten die Ruine, dieses Gebäude da, die Rakete, sondern diese Ruinen, die noch ein bisschen was davon zum Ausdruck bringen, was da gewesen ist. Und diese Säulen, die werden wir uns gleich auch nochmal anschauen. Ich möchte mit euch jetzt einfach mal den Text durchlesen aus Offenbarung, Kapitel 3. Und so auch meinen Dank einfach zum Ausdruck bringen, was da steht. Gut, da heißt es in Offenbarung, Kapitel 3, ab Vers 7. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen. Der schließt und niemand wird öffnen. Siehe, ich gebe Leute aus der Synagoge des Satans, von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald, halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen. Und er wird nie mehr hinausgehen, und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ist doch ein toller Text, oder? Und er beginnt ja mit dem Vers 7. Ich lese es nochmal. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Diese 7-Cent-Schreiben an die 7 Gemeinden, ich glaube, die sprechen eine doppelte Sprache. Zum einen galten die wirklich für diese Gemeinden, zum anderen gilt es aber auch durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. So haben wir uns das damals, ausgelegt. Ganz interessant, wenn man sich das anschaut. Aber zum anderen lässt sich diese Schablone tatsächlich anlegen an die Gemeinden von heute. Und tatsächlich kann man im Grunde genommen jede Gemeinde irgendwo, die da beschrieben wird, irgendwo anlegen, vielleicht auch an einem persönlichen Leben. Ich möchte heute Abend ganz bewusst einen dankbaren Rückblick machen. Einen dankbaren Rückblick für diejenigen, die dieses gelebt haben, die Philadelphia gelebt haben. Und zuerst gilt mein Dank an Jesus. Was hier steht, das schreibt ja niemand anders als Jesus selbst. Wer eine englische Bibel hat, merkt, dass diese Rede in Rot geschrieben ist. Kennt ihr die Red Letter Bible? Ja? Kennt ihr das? Ja? Und da seht ihr, all das, der am Anfang ist, in Rot geschrieben. Das hat Jesus Christus selbst gesagt. Denn wer ist denn der Heilige? Keiner von uns ist heilig. Ich bin nicht heilig, du bist nicht heilig. Ja? Sondern er ist der Heilige. Und er ist der Wahrhaftige. Das heißt so viel wie endlich einer, der halten kann, was er verspricht. Uns wird so viel vorgegaukelt, aber so viel ist dann nur Fassade. Vielleicht auch das Geschenk, was du bekommen hast, ja. Du hast dich schon so drauf gefreut, so lange, und dann packst du es aus und dann, ja, ist es vielleicht doch nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Es sei denn, du hast ein iPhone bekommen. Nein, das sage ich jetzt nur so. Entschuldigung. Ja, manchmal ist es halt eben so. Aber er ist der Wahrhaftige. Das heißt, wir kommen ja gerade von Weihnachten her. Johannes 1, Vers 9 sagt Johannes, das war das wahrhaftige Licht, also Jesus, das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Das wahrhaftige Licht, er kam in die Welt, um uns zu erleuchten. Und erleuchten geht nur, heilig und wahrhaftig ist noch sehr distanziert. Das ist Gott sehr distanziert. Aber der Knaller, das ist, was hier steht, wenn es hier heißt, er hat den Schlüssel Davids in der Hand. Ein Schlüssel, mit dem schließt man auf. Für die Juden war David immer der Inbegriff für Erlösung. Es wird einer nach David kommen und der wird uns den Schlüssel Der wird mit dem Schlüssel kommen und uns auftun. Und das ist ja passiert dann durch die Prophezeiung. Wir haben darüber gesprochen in den letzten Wochen. Jesus ist in die Welt gekommen und er hat den Schlüssel in der Hand. Und schaut mal, was hier steht. Der öffnet und niemand wird schließen. Und er schließt und niemand wird öffnen. Jesus hat den Schlüssel für dein Leben, für unser Leben. Wer hat das schon persönlich von euch erlebt? Vielleicht habt ihr das im vergangenen Jahr erlebt, dass Jesus in deinem Leben, dass Gott, dass der Heilige Geist in deinem Leben einen Schlüssel gedreht hat. Und du hast eine Erkenntnis bekommen in deinem Leben, wo du vielleicht schon lange nachgesucht hast, dass sich Türen auftun und dir hat sich eine Türe aufgetan. Du sagst, das war Gott. Hat das jemand von euch erlebt vielleicht im vergangenen Jahr? Situation, ja? Du? Verschiedene. Das ist Gott. Er schließt auf. Und wisst ihr was? Manchmal ist es auch gut, wenn er den Schlüssel hat und du kannst nicht aufschließen, sondern es bleibt zu. Hat jemand von euch das erlebt im vergangenen Jahr? Du hast gebetet für eine Sache. Du hast gesagt, Mensch, Gott, erhöre mein Gebet, und es hat sich halt eben nicht erfüllt. Wer hat das erlebt? Doch auch ein paar. Und manchmal ist es echt gut. Stell dir mal vor, du betest, du verliebst dich in einen jungen, adretten Mann als Frau, ja, du denkst, boah, und du betest, und die Türe öffnet sich nicht. Und du kannst es vielleicht jetzt immer noch nicht verstehen, warum sich da nichts getan hat. In ein paar Jahren wirst du Gott danken, auf den Knien. Ja? Es ist manchmal gut, dass sich manche Türen nicht öffnen. Jesus hat uns so lieb, dass er manche Türen zulässt. Und er sagt, Mensch, wenn du wüsstest, was du für einen Müll dir da gerade erbetest. Ich habe schon so viele Gebete ausgesprochen und gesagt, Gott, warum öffnest du die Türe nicht? Und ich bin im Nachhinein so froh. Er hat den Schlüssel in der Hand. Und wir können sagen, danke Jesus. Deswegen kannst du sagen, danke Jesus für die Türen, die du aufgemacht hast. Vielleicht hast du Heilung erlebt. Vielleicht hast du einen geistlichen Durchbruch erlebt. Du hast Befreiung erlebt. Der Jesus hat einen Schlüssel in irgendeine Kette reingemacht, die sich gelöst hat. Auch vielleicht hast du auch erlebt, dass sich halt eine Türe verschlossen hat. Das ist Gottes Gnade. Das kann so ein Jahresrückblick sein. Du schaust zurück und kannst sagen, danke Jesus. Das ist das Größte überhaupt. Und ich möchte eine Überleitung machen auf das. Also das ist eigentlich der erste Punkt heute Abend. Danke an Jesus. Eine Überleitung machen nochmal an diese Gemeinde Philadelphia. Philadelphia heißt ja brüderliche Liebe. Und eigentlich ist von Philadelphia viel, man könnte sagen, Segen ausgegangen. Diese Stadt wurde gegründet, um die griechische Sprache und die Kultur in die damalige Zeit zu verbreiten. Und da ist viel von ausgegangen. Es ist so ein bisschen wie Stuttgart. Ja, unser Philadelphia. Ja, von Stuttgart ist ja auch schon einiges ausgegangen in die Welt. Was denn zum Beispiel? Daimler. Die Bibel. Ja, absolut. Daimler, ich dachte, jetzt kommt jetzt noch Daimler und Porsche und Bosch. Ich habe heute Morgen gehört, jemand gesagt, der Airbag. Keine Ahnung. Die Bibel. Wisst ihr, dass Stuttgart die Stadt der Bibel ist? In Stuttgart ist die katholische Bibelgesellschaft, die evangelische Bibelgesellschaft. Johannes, ich erinnere mich, du hast mal vor vielen Jahren, hast du mal eine Recherche gemacht, was hier in Stuttgart alles abgegangen ist. Das hat mich richtig beeindruckt. Das war richtig cool gewesen. Du hast mir das, glaube ich, später nochmal zugeschickt. Da haben sich hier in Stuttgart, 1000 junge Frauen entschieden, nicht zu heiraten und Diakonisse zu werden. Cool, hä? Ich finde das cool. Und die haben richtig was gerissen. Die haben richtig was bewegt. Die sind in die Welt rausgegangen. Da sind Missionswerke entstanden. Ich denke nur an die Liebenzeller Mission. Die Frau, die Liebenzeller Mission gegründet hat, die hat eine Vision gehabt. Ja, die hat plötzlich gesehen, wie dieser Berg in Liebenzell in Flammen stand. Und die hat gesagt, hier passiert was. Und innerhalb von kürzester Zeit, kennt ihr den Missionsberg in Liebenzell? Ja, das Ding ist vollgepflastert, gebaut mit Missionshäusern und so weiter. Und da ist richtig was abgegangen. Also ist auch Segen in die Welt rausgegangen. Und auch wie gesagt, heute geht auch noch Segen in die Stadt. Wir haben viele Gemeinden in Stuttgart, das ist ein Segen. Das heißt nicht, dass alle gläubig sind in Stuttgart. Ich vermute, dass es vielleicht 5% sind in Stuttgart, in der Region, die wiedergeborene Christen sind, die mit Jesus leben. Ja, in Zwickau ist es wahrscheinlich ein bisschen weniger, oder? Aber ob es jetzt 2% sind oder 5%? Und ich denke auch als Chapel dürfen wir einen Teil daran haben, dass Segen geht in die Welt. Und da bist du ein Teil davon. Du darfst ein Teil von dem sein, dass Segen in die Welt kommt. Und da möchte ich einfach, ich sag mal, fast schon im Auftrag vielleicht vom Herrn, dir einen Dank weitergeben. Und wir schauen uns hier vier Danke an. Der erste Dank ist, danke für deine Offenheit. Da heißt es im ersten Teil unserer Verse hier, wo Jesus sagt, ich kenne deine Werke. Übrigens, diesen Satz hören wir immer wieder in den Sendschreiben. Da heißt es immer wieder, ich kenne deine Werke. Nun, nicht alle Werke, die da genannt werden in den Sendschreiben, sind so prickelnd. Da gibt es, wie gesagt, Laodicea. Richtig krass. Es gibt halt gute Werke und es gibt schlechte Werke. Nun, ist das gut? Ist das für dich ermutigend zu hören, dass Gott alle deine Werke kennt oder eher nicht? Ja, die Frage müssen wir jetzt mal so ganz im Stillen beantworten. Ist doch ganz ehrlich gesagt, es gibt halt eben auch Werke, die sind nicht so gut, oder? Also bei mir mal wenigstens. Das fängt ja schon in den Gedanken an. Aber mein Punkt hier ist, was hat das damit zu tun? Danke für deine Offenheit. Mein Punkt ist, ich bin dankbar, in einer Gemeinde zu sein, in der man auch die negativen Werke ansprechen darf. Wir gehen ja gerade durch den Korintherbrief. Und ich weiß nicht, vielleicht kann man nicht überall durch den Korintherbrief lernen. Der Korintherbrief ist nicht unbedingt so ein Zückerle, ja, wo es nur so... Oh, Entschuldigung. Timer ist abgelaufen, man kann aufhören. Ist ja so ein Zückerle, ja, wo alles nur schöne Sachen sind, sondern im Korintherbrief sprechen wir tatsächlich Dinge an, die teilweise richtig, richtig schräg sind. Auch in unserem Leben. Und wisst ihr was? Ich möchte euch Danke sagen, dass ihr offen seid, dass man diese Dinge ansprechen kann. Dass man über diese Dinge reden kann. Ich kann mich erinnern, vor paar Wochen oder sind vielleicht schon ein bisschen auch Monate vielleicht schon zurück, wo ich über eine Sache gesprochen habe, die war richtig heavy und es geht dann manchmal auch so kalt und heiß durch den Körper, wenn man so manche Dinge anspricht. Ich denke, oh, wie wird das wohl ankommen? Fliegen gleich die Tomaten. Kamen Leute nachher zum Gebet. Da kamen andere auf mich zu und sagten: Danke, Roland, dass du das so offen angesprochen hast. Ja, das ist ja eigentlich ein Ding, oder? Danke, dass du geschimpft hast. Danke, dass du mit mir geschimpft hast. Ja, das dankt sich eigentlich nicht für solche Dinge. Aber das zeigt, nein, wir wollen offen sein, wir wollen authentisch sein, wir wollen hören, was Gott uns zu sagen hat, auch wenn es manchmal Dinge sind, die halt eben nicht so schön sind. Es gibt halt eben nicht nur Positives, sondern auch Negatives. Es gibt vielleicht manche Gemeinden, da wird nur Positives erzählt. Das ist schon fast so ein bisschen New Age-mäßig, Kraft des positiven Denkens, ja nichts Negatives sagen. Oder man hat den Eindruck, da ist ein Pastor vorne, der hat seit 20 Jahren predigt, der nur Positives von sich. Du hast den Eindruck, wow, der ist vollkommen. Wo ist der Heiligenschein? Ja? Boah, der hat ja so einen Draht zum Herrn. Ich habe vor ein paar Tagen einen Artikel gelesen in der Welt, in der Zeitung. Da ging es um eine bestimmte moralische Sünde, würden wir sagen. Und dann sagt dieser Kommentator dazu, die einen tun's und die anderen lügen. Versteht ihr? Die einen tun's, die anderen lügen. Die hätten nämlich sagen, wir tun's nicht, wir sind ja so gut. Es gab Anfang der 90er Jahre ein Lied von Genesis, Phil Collins. Da ist er in die Rolle eines Predigers, eines Pastors geschlüpft. Kennt ihr das? Jesus, he knows me. Wer kennt das Lied? Gut, die Hälfte. Aber es ist schon lange her, ja. Und ich finde, jetzt müsst ihr mal das Video anklicken, ich finde das richtig cool, ja, dass Phil Collins hier, der schlüpft in die Rolle eines Predigers und er ist immer am Smilen, immer gut drauf, das ist so super und er singt dann, ja, Jesus erkennt mich und er weiß, dass ich in Ordnung bin. Ich rede mit Jesus ständig, bin ständig mit ihm so richtig nah, ja. Ja, er kennt mich und er weiß, dass ich recht handle und er sagt mir ständig, alles ist in Ordnung. Und das ist das, wie manchmal vielleicht auch Menschen von außen Christen beurteilen. Und es ist wichtig, dass wir authentisch sind, dass wir echt sind. Dass wir auch zu diesen Dingen stehen können, zu Fehlern stehen können. Und dass wir dann auch sagen lassen können, wenn was schräg läuft. Ich danke dir, dass du offen warst für Kritik im vergangenen Jahr. Dass du vielleicht auch den Mut hattest, andere zu kritisieren und vielleicht auch eins auf den Deckel gekriegt hast, weil du gewisse Dinge angesprochen hast. Und wisst ihr, wir können ja authentisch sein. Warum können wir authentisch sein? Warum können wir echt sein? Warum müssen wir uns nicht immer als die Superheiligen hinstellen? Weil eines unserer Vorbilder das auch nicht getan hat. Ich meine, wer ist so für euch einer der größten Christen, der jemals gelebt hat, der uns die meisten Briefe überliefert hat? Paulus. Und Paulus schreibt im 2. Korinther Kapitel 12, Vers 9, und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Ich brauche euch doch nichts vorzumachen. Deshalb an dieser Stelle, danke für eure Offenheit. Und halte das auch für 2016. Macht euch das zum Vorsatz. Ja, ich möchte offen sein. Ich möchte offen sein, auch für Dinge, die unbequem sind. Und vielleicht gerade für die. Zweitens. Danke fürs Ausharren. Kennt ihr das Wort? Das kennt man eigentlich nicht mehr in der deutschen Sprache. Bleiben, dranbleiben, genau, ausharren, ja. Da heißt es im Vers 8 im zweiten Teil, siehe, ich habe eine geöffnete Türe für dir gegeben, die niemand schließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt oder bist dran geblieben und hast meinen Namen nicht verleugnet. Die Gemeinde in Philadelphia hatte offene Türen gehabt, vielleicht auch aufgrund ihrer geografischen Lage, ihrer strategischen Lage. Aber ich glaube, wenn Jesus das hier anspricht, meint er in erster Linie eine andere offene Türe. Er sagt, ihr habt eine offene Türe. Warum? Weil ihr angekoppelt seid an Gott. Weil ihr die Nähe zu Jesus gesucht habt. Weil ihr Zeit verbracht habt mit Gott. Weil ihr offen wart für den Heiligen Geist. Weil ihr eure kleine Kraft an Gottes große Kraft angekoppelt habt. Ich habe hier mal ein Zitat, ich weiß nicht, von wem es stammt, kann sogar sein, dass es von mir ist. Ich habe das irgendwo gefunden, diesen Satz. Ja, vielleicht könnt ihr mich dann irgendwann mal googeln. Das heißt, es kommt nicht so sehr auf die Kraft der Christen an, sondern dass sie ihre kleine Kraft an die große Kraft Gottes ankoppeln. Es kommt nicht auf deine kleine Kraft drauf an. Es ist völlig wurscht. Es kommt darauf an, dass du diese kleine Kraft an Gottes große Kraft anhängst. Ich finde das so ermutigend. Und ich weiß nicht, wer von euch irgendwie Elektronik studiert hat oder so irgendwas. Dann kommt euch das hier vielleicht geläufig vor. Weiß jemand, was das ist? Mein Sohn hat es gewusst heute Morgen. Ein Relais. Genau. Und was macht das Relais? Licht an, gut, aber was ist denn der Witz an dem Relais? Ein bisschen, genau, darauf kommt es nämlich an. Ihr seht hier bei einem, ich habe das euch schon mal vor 2 Jahren oder so auch gesagt, ihr seht hier einen Steuerkreis, also auch wenn du jetzt ganz mit dem Zeugs gar nichts zu tun hast, vielleicht noch mal ganz simpel erklärt, hier fließt ein ganz kleiner Strom, da braucht es gar nicht viel zu, ein kleiner Strom, und dieser kleine Strom, der setzt was frei, das ist so ein Elektromagnet, ja, das ist eine Spule, und dieses Eisen wird magnetisch und bumm, zieht diesen Schalter an und kann einen großen Stromkreis loslegen. Das kann sogar, du kannst den ganzen Cannstatter Vasen mit einem Schalter bedienen, ja, so zum Beispiel. Da habe ich jetzt keine Lichtchen dran gemacht. Das ist richtig der Hammer. Das ist schon faszinierend, in der Elektrotechnik ist das schon faszinierend, dass sowas funktioniert. Und das ist genau, wie unser Leben funktioniert. Du hast eine kleine Kraft. Aus deiner Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und es ist gut auszuharren. Was hat das mit Ausharren zu tun? Es hat sehr viel mit Ausharren zu tun. Nämlich oftmals denken wir, was macht denn das schon für einen Unterschied, ob ich jetzt da bin oder ob ich nicht da bin? Das macht einen riesengroßen Unterschied. Weil wenn dieser kleine Steuerstromkreis nicht da ist, dann bleibt es Cannstatter Volksfest dunkel. Ist wäre vielleicht auch ganz gut, aber nur mal so am Rande erwähnt. Und manchmal kommen dann Widerwärtigkeiten auf dich zu. Vielleicht hast du das in 2015 erlebt. Du hast Dinge erlebt, die waren nicht gut. Du hast Widerstand erlebt, vielleicht auf der Arbeit, vielleicht in der Gemeinde. Und was drauf und dran ist, hinzuschmeißen und sagen, es macht doch keinen Unterschied. Die Gemeinde in Philadelphia hat das auch erlebt. So hatten sie, da heißt es im Vers 9, siehe, ich gebe, sagt Gott, sagt Jesus, ich gebe Leute dahin aus der Synagoge des Satans, von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Übertragen, ohne es lang auszulegen, könnte man sagen, es ist nicht alles Christ, wo Christ draufsteht. Manchmal sind Christen, vielleicht auch Pseudochristen, diejenigen, die uns die dicksten Brocken in den Weg schmeißen. Und man ist drauf und dran aufzugeben. Und Jesus sagt hier, lass dich davon nicht runterziehen. Ja, Christen enttäuschen Christus niemals, gibt es ja auch so einen Spruch. Ja, tatsächlich kann es sein, du hast Widerwärtigkeiten erlebt, vielleicht von Christen, vielleicht von deinem eigenen Ehepartner, vielleicht von deinem WG-Kollegen, vielleicht deinem Arbeitskollegen oder von mir sogar, als Pastor. Das kann durchaus sein, aber bleib dran, das ist das Entscheidende, bleib dran. Und das Coole ist, hier, um mit diesen Heuchlern, die da genannt werden, zu reden. Letztendlich, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Wenn du dranbleibst an ihm, wenn du ausharrst, wirst du erleben, wie Gott dich segnet, wie er dich belohnt, wie vielleicht sogar die Menschen, die dich beleidigen, den Kürzeren ziehen werden. Und Gott ist auf deiner Seite. Er wird dich durchtragen. Das hat er versprochen. Und in dem Zusammenhang kommen wir noch Vers 10 heißt es noch, weil du das Wort vom Ausharren auf mich bewahrt hast und hast nicht aufgegeben, sondern warst dran geblieben, heißt es, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Leute, es wird schwieriger. Die Zeiten ändern sich. Wir wissen nicht genau, was auf uns zukommt. Aber all diese Dinge dienen dazu, dass du vorbereitet wirst. Auch wo sich Türen nicht aufgetan haben. Wir haben am Anfang von diesem Schlüssel gesprochen, ja? Wo Dinge passiert sind, die nicht so einfach waren für dich. Aber all das dient dazu, dass du vorbereitet wirst, dass du stark wirst in Christus. Und er wird dich bewahren, egal was da kommt, egal was da passiert. Und deswegen brauchen wir auch keine Angst zu haben für 2016. Ich habe heute Morgen noch mit jemand gesprochen, der sagte, ey, ich bin so mega frustriert. Ich bin, er ist in einer anderen Gemeinde und er kam jetzt her, hatte, arbeitet auch unter Flüchtlingen. Der sagte, ich höre ständig in meiner Gemeinde, oh, was da auf uns zukommt und wir werden überschwemmt von der IS und die werden ganz Deutschland einnehmen und hin und her und alles Mögliche. Das ist so eine Bedrohung. Ich höre immer das Negative. Und das müssen wir nicht. Sondern wir dürfen sagen, Gott, du hast die Kontrolle. Es geschieht nichts, wo Gott nicht die Kontrolle hat. Und in dem Zusammenhang glaube ich auch, das, was auf unser Land zukommt, das ist eine riesengroße Chance, in der wir drinstehen. Und für Gott ist kein Ding unmöglich. Für uns ist es dran zu bleiben. Und dann sind wir hier beim dritten Punkt hier. Danke für die kleine Kraft. Wir haben ja eben von dieser Kraft gesprochen, von diesem Steuerkreis. Das heißt im Vers 8 nochmal, denn du hast eine kleine Kraft und du hast mein Wort bewahrt. Ich habe eben gesagt, dass diese kleine Kraft, dass es wichtig ist, dran zu bleiben, auszuharren. Bei diesem dritten Punkt möchte ich dir sagen, danke für deine kleine Kraft. Danke, dass du die einsetzt. Die ist wichtig. Danke, dass du dich in der Gemeinde investiert hast im vergangenen Jahr. Danke, dass du durchgehalten hast. Wir haben eben vom Ausharren gesprochen. Diese kleine Kraft, die ist nicht einfach nix. Und schmälere das nicht. Das kann echt zu einer Sünde werden, wenn ich sage, was bin ich schon, was habe ich schon, ich bin doch nix. Da wartet der Teufel nur drauf, dass ich mich dann auch vergleiche mit anderen Leuten. Die anderen sind viel besser. Guck mal, die am Worship-Team drinstehen und was mache ich schon? Oder mit irgendwelchen anderen Menschen. Bitte vergleich dich nicht mit anderen Menschen. Du hast eine kleine Kraft von Gott bekommen. Und diese kleine Kraft, mit dieser kleinen Kraft wird er was tun. Denk mal nochmal an diesen Stromkreis eben. Wenn dieser Stromkreis nicht da ist, dann läuft nichts. Vielleicht ist es nur ein Gebet, was du zum Himmel schickst. Jeden Tag, jeden Morgen, für irgendwelche Menschen, für die sonst kein Mensch betet. Vielleicht ist es ein liebes Wort, ist es irgendeine Tat, irgendwas. Danke für diese kleine Kraft. Vielleicht ist es eine Beziehung, in der du ausharrst, dran bleibst. Wo sonst halt eben keiner rein investiert. Oder es ist die kleine Kraft, die du jeden Morgen investiert hast im vergangenen Jahr, um die Bibel aufzuschlagen, um zu sagen, Gott, sprich du jetzt. Wisst ihr, das ist ein mühsames Geschäft, ganz ehrlich, die sogenannte stille Zeit. Ja, früher hat man dazu stille Zeit gesagt. Manchmal wurde es auch zu still. Ja. Es ist ein mühsames Geschäft, aber ich möchte dich ermutigen, erstmal danken, wenn du das durchgehalten hast, da zu sagen, jawohl, Gott, ich werde weitermachen. 2016, wir haben euch übrigens was mitgegeben. Habt ihr das in der Hand? Hier, Bibelleseplan. Habt ihr den bekommen? Ah, wir haben alles dran gesetzt, dass ihr den heute noch in die Hand kriegt, damit ihr anfangen könnt, einmal im Jahr die Bibel durchzulesen. Ich frage jetzt nicht, wer hat die schon mal einmal im Jahr durchgelesen? Aber macht das. Das ist echt erfahrungsgemäß eine kleine Kraft, die du investierst. Das ist nicht viel. Das hat nichts mit Werk zu tun. Ja, wenn du die Bibel einmal durchgelesen hast, sitzt du im Himmel drei Reihen weiter vorne oder so. Habt ihr sowieso keine Lust drauf. Ich sitze eh lieber hinten. Ja. Aber es ist eine kleine Kraft. Die ist wertvoll. Und auch da, hey, da ist man schnell drauf aufzugeben. Du kommst im dritten Mose an. Ich prophezei dir das jetzt schon. Die ganzen Gebote kommen und die Speiseopfer und das ganze Zeugs. Und du liest vielleicht 20 Minuten und denkst, was soll das jetzt? Ja, aber ja, du erlebst dann, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, wie plötzlich das ein oder andere zu dir spricht. Und es ist eine kleine Kraft, die du immer konstant einsetzt. Und Gott wird das segnen. Diese Punkte spielen alle zusammen. Da spielt auch das Ausharren wieder mit, das Dranbleiben. Die Offenheit, dass Gott auch in dein Leben reinreden kann. Mach das mal. Das ist richtig, richtig cool. Kannst jeden Tag hier abhaken. Es gibt übrigens die Hörbibel. Ich weiß nicht, wer von euch eine Hörbibel hat. Ich höre die jeden Morgen im Auto. Beim Fahren. Da freut man sich sogar manchmal über einen Stau. Oh, klasse. Kann ich noch ein bisschen länger hören. Ist cool. Danke für deine kleine Kraft. Und zum Schluss noch danke für deine Treue. Das heißt im Vers 11, siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Halte fest. Lass es nicht los. Such nicht ständig was Neues. Das ist ja so witzig, so jetzt bald kommt ja die Silvesterparty, ja? Wir haben ja auch hier eine. Aber erfahrungsgemäß warten die Leute immer bis zur letzten Minute, weil es könnte ja immer noch was Besseres kommen. Ja? Also ihr könnt gerne herkommen, Tür ist offen. Und manchmal kommen dann auch noch Leute am Silvester, weil sie haben alles abgeklappert. Das war doch nicht so gut, jetzt gucken wir mal her. Aber das ist so typisch für uns, wir gucken immer, gibt es noch irgendwas anderes, gibt es noch was Besseres? Und dann wechseln wir schnell. Dann gehen wir irgendwo anders. Und das machen auch viele Christen im Blick auf Gemeinden. In Stuttgart kann man das ja relativ gut machen. Gemeindehopping nennt sich das in der Fachsprache. Ja, echt. Unter Pastoren, ja. Und so kennt man das, den Begriff. Das ist ja auch mal ganz nett für eine Zeit, aber irgendwann, ja, ist das schwierig. Es gibt teilweise auch Leute, die sind stadtbekannt in allen Gemeinden. Wir haben, als Pastoren haben wir einen super Draht miteinander. Ist vielleicht ein bisschen blöd für manche einen, ja. Nicht, dass wir da aus der Seelsorge plaudern, aber es gibt Leute, die sind stadtbekannt, weil die klappern jede Gemeinde ab, die bleiben ein halbes Jahr da, bis es dann irgendwie Ärger gibt und dann geht man zur nächsten Gemeinde und dann geht man zu der Gemeinde und dann hat man irgendwann alles abgeklappert und nach 10 Jahren stehen sie wieder vor der Türe. Ja? Dabei ist es so wichtig, im Blick auf Gemeinden Treue zu halten. Es gibt auch manche Gemeinden, die nutzen das, dass wir ständig dieses Wechseln in uns drin haben und arbeiten ganz konkret mit Werbung, um möglichst viele Christen zu werben, möglichst attraktive Gemeinden zu haben. Ja, also das fängt im Worship an, man investiert vieles in die Werbung und die sind teilweise richtig, richtig gut. Natürlich will man auch attraktiv sein. Ja, das geht so weit, ich habe hier eine angesagte Gemeinde in Deutschland gesehen, wo der Pastor alles Mögliche angestellt hat, damit die Leute kommen und er stand nachher so da. Ja, das habe ich aus einem YouTube-Video, ich sage euch nicht, wer das ist. Ich habe mir das auch schon mal überlegt, das sieht dann ungefähr so aus. Ja. Kein Bild machen jetzt und Facebook tun oder so, dieses Sonntagspredigt. Ich möchte danken für deine Treue. Ich möchte für deine Treue danken, dass du hier geblieben bist. Es gibt mit Sicherheit über 50 Möglichkeiten, die Gemeinde zu wechseln. Jeder Sonntag bietet sich da vielleicht an. Nicht jede Predigt ist vielleicht prickelnd für dich. Nicht jeder Worship haut dich vom Sockel. Nicht jede Begegnung ist herzerfrischend. Nicht jeder Hauskreis birgt so das totale gute Feeling, dass man sich richtig wohlfühlt, sondern es gibt wirklich Zeiten, da sagt man, Mensch, ich würde am liebsten abhauen. Danke für deine Treue. Und es ist gut, treu zu sein. Es ist gut, treu zu sein, auch in einer geistlichen Heimat drin zu sein. Und es ist gut für dich. Es ist gut für dein geistliches Leben. Denn Gott führt uns durch eine Schule durch. Das habt ihr wahrscheinlich schon längst erkannt. Je länger du Christ bist, du gehst durch eine Schule und diese Schule, die beinhaltet Lektionen und nicht jede Lektion ist gut zu verdauen. Und wenn diese Lektion kommt, muss man ran, muss man arbeiten, muss manches vielleicht auch durchleiden. Du weißt das aus dem Studium, du weißt das aus der Schule, aus dem Beruf, egal wo das ist. Und wenn wir immer aus der Schule rauslaufen, können wir die Lektion nicht lernen. Ja, wir machen den gleichen Fehler immer wieder. Ich habe euch eben von diesem Beispiel erzählt, von Leuten, die ganz bewusst eine Zeit da bleiben und wechseln. Es passiert immer wieder dann die gleichen Fehler. Es kommen immer wieder die gleichen Konflikte. Und dass man sagt, okay, ich lasse diesen Konflikt jetzt ganz bewusst zu und da möchte ich jetzt durchgehen. Und das hilft. Das führt uns in die Reife. Das führt uns dahin, dass wir Menschen sein können wie Philadelphia. Die Gemeinde in Philadelphia war nicht plötzlich so, die waren halt alle so lieb. Das waren ganz normale Menschen, aber sie waren bereit auszuharren, sie waren bereit dran zu bleiben, sie waren bereit festzuhalten, den Siegeskranz, und haben sich den von niemand wegnehmen lassen. Lass dir das von niemand wegnehmen. Und danke dafür, dass du das getan hast im 2015. Und gleichzeitig der Ansporn, bleib dran. Wer überwindet, heißt es im 12. Vers, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen und er wird nie mehr hinausgehen. Hier benutzt Jesus eine Illustration, denn das gab es. In Philadelphia gab es diesen Tempel und dort waren Säulen drin und diese Säulen waren gewissen Schlüsselpersonen gewidmet. Und diese Säulen trugen das ganze Gebäude. Deswegen habe ich euch diese Säulen da auch mal mitgebracht. Wie gesagt, die dritte Säule links gehört da eigentlich nicht zu. Die Säulen stehen jetzt noch. Philadelphia ist platt, aber die Säulen stehen immer noch. Und du darfst eine Säule sein in Gottes Reich. Jeder Einzelne. Und weißt du, was Jesus dir dann noch zuspricht? In Vers 12 im zweiten Teil. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Jesus, das ist so ein Anliegen, dass wir seinen Namen nicht nur tragen, sondern dass sein Name in uns Gestalt annimmt, dass die Leute im Grunde genommen, wenn sie uns angucken, gucken sie Jesus an. Nicht, weil wir so heilig sind und das heilig was vormachen, sondern weil wir das leben. Und Jesus verspricht das. Kann man mal da wecken? Jesus verspricht das. Ist langweilig. Jesus verspricht das. Wenn wir wach bleiben, ja, dann er wird uns durchtragen. Und sein Name ist auf unserem Leben geschrieben. Das ist entscheidend. Das ist entscheidend. Ich sage nur mal, John Corson, ich habe euch dieses Zitat genannt, er hat gesagt, Jesus nahm deine Position am Kreuz ein, damit du seine Position als Sohn und als Tochter einnehmen kannst. Darüber haben wir gesprochen. Du bist sein Sohn. Du bist sein Kind. Wenn du das so erlebt hast, und wie gesagt, Dank an dich, wenn du das gelebt hast. Ich kann nicht ins Herz reingucken von jedem Einzelnen, aber das ist einfach, lag mir am Herzen, euch das weiterzugeben, die ihr da dran geblieben seid. Ob das hier war, ob das in Zwickau war, ihr habt mit Sicherheit auch genug Gelegenheiten gehabt, um den Beckel hinzuschmeißen und zu sagen, komm, geht lieber nach Stuttgart. Und einfach dran zu bleiben. Und Gott wird euch das belohnen. Danke an dich, danke für deine Offenheit, danke für dein Ausharren, danke für die kleine Kraft und danke für deine Treue. Und natürlich danke an Jesus. Amen. Lass uns aufstehen und beten.